Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Kaum ein Thema polarisiert derzeit so sehr wie Krypto und Blockchain. Für die einen ist es die Zukunft des Geldes, für andere reine Spekulation. Viele haben eine Meinung dazu, aber nur wenige verstehen wirklich, wie dieses System funktioniert. Genau deshalb wollen wir heute ganz von vorne anfangen. Was sind Kryptowährungen eigentlich? Wie funktioniert Blockchain? Warum gibt es Bitcoin und Co. überhaupt? Und wo liegen Chancen, aber auch ganz klare Risiken? Ziel dieser Folge ist es nicht zu überzeugen, sondern zu erklären. Damit am Ende jeder für sich besser einordnen kann, worüber wir hier eigentlich sprechen. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Dirk Hess. Herzlich willkommen, lieber Dirk. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank, lieber Jo. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, es ist ein spannendes Thema und ich habe keine Kundenveranstaltung, wo ich nicht nach Krypto auch befragt werde. Früher hat mich immer jemand gefragt, Herr Nareike, was ist denn mit Öl und was ist denn mit Gold? Und jetzt fragt wirklich jeder, ausnahmslos jeder, was halten Sie denn eigentlich von Krypto? Innerlich schalten entweder die Leute ab oder manche elektrisiert dieses Thema natürlich auch wahnsinnig. Warum ist es sinnvoll, sich zumindest grundlegend mal mit dem Thema zu beschäftigen? Gib uns mal deine Einschätzung.
Das ist eine gute Frage, weil eigentlich haben wir ja einen ähnlichen Werdegang. Und auch bei mir war es so früher. Es ging um Gold und Rohstoffe lange Zeit. Haben wir ja viel über Öl auch referiert, weil es ein sehr interessantes Investmentthema war. Und vor ein paar Jahren kam einfach das Thema Krypto auf und es war für viele kryptisch, weil man konnte es nicht greifen, weil der Bitcoin hat vom Prinzip her für viele als die Urkryptowährung und die Urkryptotechnologie dahinter Geld produziert mit einer reinen Rechnerleistung. Und es war für ganz viele nicht greifbar. Es war extrem kryptisch, schwer zu verstehen. Was ist das überhaupt? Was passiert da? Warum ist das auf einmal wertvoll? Wie soll ich in etwas investieren, das ich überhaupt nicht greifen kann? Und der Zugang zu Bitcoin war für die meisten am Anfang ganz, ganz schwer zu verstehen. Übrigens genauso wie am Anfang der Zugang zu Rohstoffinvestments für viele Investoren schwer zu verstehen war. Heute ist es etwas Gelerntes und Einfaches und genau den gleichen Weg geht meines Erachtens nach auch momentan die Kryptotechnologie und die Kryptowährungen.
Fangen wir doch einen Schritt früher an. Wenn du sagst, okay, Krypto, also A, müssen wir mal sagen, dass Bitcoin ja nur ein Synonym ist. Es gibt ja, glaube ich, keine Ahnung, 1000 oder mehr.
Ja, es gibt ewig viele. Bitcoin ist einfach die Urkryptowährung.
Und wenn du jemanden, sagen wir mal, einem 15-Jährigen, der es nicht schon weiß, erklären möchtest, was ist das tatsächlich? Dann ist es, habe ich das richtig verstanden, dass es eine zusätzliche Währung ist, die aber nicht so funktioniert wie die traditionellen Währungen, wie wir sie kennen. Ist das schon ein guter Ansatz?
Das ist schon ein sehr, sehr guter Ansatz. Man muss auch ein bisschen differenzieren, weil vieles wird durcheinander gewirbelt. Wir haben einmal die Technologie, auf denen beispielsweise Kryptowährungen laufen. Und wir haben die Coins. Und mit denen zahlt man beispielsweise diese Technologienutzung oder die werden wiederum genutzt, um Assets-Werte von A nach B zu schiffen, indem man sie umtauscht. Es gibt ganz, ganz, ganz viele, wie du sagst. Ich glaube, man muss diese zwei, wie ich sagte, wesentlichen Grundsätze verstehen. Die Technologie an sich, die Blockchain-Technologie, das war ja das eigentlich entscheidende, wesentlich innovativere Teil von Bitcoin, die Blockchain-Technologie und als zweites natürlich die Coins, die Werte, das Geld. Die einzelnen Coins, wie sie heißen, ist es der Bitcoin, ist es Ether, ist es Ripple, da gibt es jetzt nochmal Meme-Coins und Stable-Coins, da können wir gerne später nochmal drauf kommen, um das auch zu differenzieren. Aber ja, wir haben neues Geld und wir haben neue Technologie.
Kann ich mir das so vorstellen, dass, versuche gerade so eine Analogie zu finden. Nehmen wir mal das Schienennetz in Deutschland. Das Schienennetz wäre Blockchain.
Mhm.
Und die Züge, die drauf fahren, können entweder DB, also Deutsche Bahn, Bitcoin sein oder könnte Flix sein. Das wäre dann ein anderer Coin, eine andere Kryptowährung oder es könnte noch was ganz anderes sein, eben Hunderte. Die, sagen wir, die Blockchain-Technologie, also das Schienennetz nutzen, aber die, sagen wir mal, die Waggons sind immer von unterschiedlichen Anbietern. Ist das ganz daneben so eine...
Ich versuche es ein bisschen zu modifizieren. Die Blockchain ist ja nichts anderes als eine Technologie, die Informationen zusammenfügt und dann in einem Bündel hinaus in ein dezentrales Netzwerk meistens schickt. Und in diesem dezentralen Netzwerk sitzen ganz, ganz viele Computer, sage ich jetzt mal, die alle die gleiche Information kriegen. Und immer wenn eine neue Information dazukommt, wird die hinten dran gehängt. Und jetzt greife ich dein Beispiel auf. Eigentlich ist die Blockchain-Technologie nicht das Schienennetzwerk, sondern die Waggons, die dem Zug angehängt werden. Weil immer, wenn eine neue Information kommt, wird die, wie gesagt, gesammelt, gebündelt und wird hinten dran gehangen an die schon bestehende Information. Und das wiederum wird von ganz vielen Bahnhöfen gleichzeitig abgebildet. Und dadurch wird die Information, die in den Waggons liegt, so einzigartig, unverfälschbar, weil die Information bei ganz, ganz vielen liegt. Also man muss sich so vorstellen, der Zug wird gespiegelt. Der Zug und seine Waggons wird gespiegelt und ganz, ganz viele Bahnhöfe oder Schienenbetreiber haben den gleichen Zug drauf sitzen. Und dadurch habe ich diese einfache, neue Art, Informationen zu bündeln, zu verschicken, fälschungssicher und schnell zu machen und transparent. Das ist aber die Blockchain-Technologie.
Das ist die Blockchain-Technologie und die Kryptowährungen.
Die Kryptowährungen haben mehrere, haben dabei mehrere Funktionen. Die Funktion Nummer eins ist, um mehr oder weniger die Fahrkarte zu lösen. Das wäre die erste. Die zweite Funktion kann wirklich sein, um als Tauschmittel zu gelten. Aber man kann schon drüber stellen, zu sagen, der Coin ist die Möglichkeit, die Dienstleistung, die ich auf der Blockchain laufen lasse, zu bezahlen.
Kommen wir doch wieder dazu, dass es eine Art Währung ist.
Es ist eine Währung.
Ja. Weil das ist ja schon mal sehr wichtig zu verstehen, weil, weißt du, das Interessante an diesem ganzen Thema ist, es ist relativ neu. Es gibt unheimlich viele Fragezeichen und ich habe irgendwann mal gelernt, dass es sehr schlau ist oder dass es zumindest am schlauesten ist, um etwas zu erklären, da aufzusetzen, wo die Leute sich befinden. Das heißt, bei etwas, was sie kennen. Das heißt, Menschen, Anleger kennen 100 verschiedene Währungen und jetzt kommt eben noch eine dazu, die da Kryptowährung heißt und die hat wiederum Unterwährungen, nämlich hunderte Möglichkeiten, beispielsweise Bitcoin, beispielsweise Ripple auf beispielsweise andere. Das ist richtig so, wenn man das so
sagt. Ja.
Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch interessant, dass darauf spekuliert werden kann. Weil mittlerweile wird mir bei meinem Internetanbieter schon angezeigt, wie sich der Bitcoin von Tag zu Tag verändert hat. Und der kommt dann in einer Linie mit dem US-Dollar und mit Gold und mit, keine Ahnung, Apple oder mit welcher Aktie auch immer. Das heißt, es ist im Grunde eine weitere, zur Verfügung stehende Art und Weise, Geld zu investieren und auf einen steigenden Kurs zu hoffen.
Ja, ist nicht ganz so einfach, finde ich, weil die Investitionsmöglichkeiten sind ein bisschen differenziert von dem, was man ursprünglich kennt, wie zum Beispiel ein Aktieninvestment, auch wenn wir zum Beispiel versuchen, es genauso einfach zu machen. Aber bevor man investiert, muss man verstehen. warum sollte der Bitcoin steigen? Warum sollte Ether steigen? Warum sollte Ripple steigen? Was ist denn die Funktion dahinter, die diese Coins werthaltiger und entsprechend attraktiv zu investieren macht? Das muss man zwingend verstehen. Man kann in Kryptos auch sehr spekulativ investieren, in Meme-Coins beispielsweise. Aber das ist wirklich Spekulationskapital. Das ist wirklich wie Spielbank zum großen Teil. Und wenn man ein fundamental richtiges Investment unter anderem zur Diversifikation seines Portfolios machen möchte, dann muss man sich damit beschäftigen, was sind denn die großen Währungen, was sind diejenigen, die auch wirklich Zukunftspotenzial haben, wo man auch die Technologie dahinter nutzen wird in der Zukunft, die einfach auch disruptiv in ihrer Technologie sind, die also eine Zukunft vor sich haben und entsprechend dessen dann auch ein Wertsteigerungspotenzial. Wenn ich als Investor in diese Produkte hineingehe, muss ich mir wirklich vorher mal klar machen, was sind die großen 5 oder 6 von den Hunderten, Tausenden, die es gibt. Und viele von den Hunderten, Tausenden werden verschwinden, viele von denen sind reine Spekulation. Da ist kein wirklicher Wert hinten dran. Ich sage mal Dogecoin beispielsweise, da gibt es hinten dran nichts. Das ist ein sogenannter Meme-Coin. Also es ist einfach ein Internet-Hype, der darum gegründet wurde. Leute haben angefangen rein zu spekulieren. Also wirklich, da ist keine Substanz. Da habe ich einfach nur etwas investiert in der Hoffnung, dass es morgen mehr wert wird. Und Entschuldigung, wenn ich es jetzt so sage, dass irgendeinen anderen Spekulanten gibt, der mir die Herz im höheren Kurs abkauft. Und deswegen auch die hohe Volatilität. Will ich darin investieren? Wenn ich gerne spekuliere, gerne, natürlich, spricht nichts dagegen. Aber wenn ich ein fundamental gutes, überlegtes Investment machen möchte in meinem Gesamtportfolio-Kontext, dann muss ich mir schon Gedanken machen, was sind die richtigen etablierten oder auf dem Weg zum mehr etabliert zu sein, welche dieser Kryptowährungen helfen mir im Portfolio-Kontext weiter und in meiner Allokation. Das ist ein ganz anderes Thema. Also deswegen ist es wichtig zu wissen, welche Coins, welche Plattformen und Technologie dahinter und haben die auch echte Anwendungsfälle hinten dran? Werden die auch wirklich gesamtwirtschaftlich nutzbar und wichtig?
Das ist eine sehr gute Fragestellung, um nochmal einen Schritt zurückzugehen vielleicht sogar. Was ist denn die Anwendungsmöglichkeit einer Kryptowährung in der Praxis? Wo wird das eingesetzt? Es gibt überall diese netten Geschichten, dass einer sein Wechselgeld in der Pizzeria sich hat in Bitcoins geben lassen, es total vergessen hat und aus den 60 Cent irgendwie jetzt keine Ahnung was geworden ist. Aber es ist ja keine praktische Anwendung in dem Sinne, wie sowas tatsächlich heutzutage angewendet wird. Wo kommt Kryptowährung in deinem täglichen Leben vor?
Ehrlich, hier in Deutschland, in meinem täglichen Leben, darf ich ehrlich sein? Gar nicht.
Gar nicht.
So. Wir müssten jetzt eigentlich schon ein bisschen unterscheiden zwischen Kryptos, Memes, Stablecoins und so weiter und so fort. Jeder hat so seine Anwendungsmöglichkeiten und Beispiele. Aber Bitcoin, Ether, ich habe sie schon ein paar Mal genannt, Ripple, Solana, das sind alles Coins, die auch teilweise in anderen Teilen der Welt genutzt werden, wo wirklich auch mit Bitcoin gezahlt wird. Es gibt Länder in Afrika, es gibt Länder in Südamerika, da kann ich wirklich vor Ort mit Bitcoin zahlen. Die ursprüngliche Idee, muss man dazu sagen, vom Bitcoin war ja ein komplett losgelöstes Währungsuniversum zu schaffen, was sich überhaupt nicht mit den klassischen Fiat-Währungen beschäftigt.
Die klassischen 4 Währungen, US-Dollar, Euro, Yen und Britisch.
Alles, was Fiat, alles, was Notenbank ist. Ne? Alles, was Notenbank ist, die Fiat-Währungen, dass man sagt, davon komplett losgelöst. Witzigerweise, wie messen wir heute alle Kryptowährungen? Wir messen sie in Dollar. Also um ihre Werthaltigkeit oder ihren Wert zu messen. Von daher hat das Ganze nicht funktioniert. Und ich glaube, es hat nicht funktioniert aus dem Grund heraus, um eine komplett losgelöste neue Währung in die Welt zu schaffen, dann muss die gesamte Wertschöpfungskette vom Produzenten, von der Materialbeschaffung, von der Materialverarbeitung, vom Vertrieb bis zum Endkunden müsste dann in dieser Währung valuiert werden, bewertet und bezahlt werden. Aber das haben wir ja nicht. Das ist auch nicht passiert. Also haben wir, und das ist nun mal die Evolution dieser Kryptowährungen, haben wir heute andere Anwendungsbeispiele. Viele Kryptos haben andere Anwendungsbeispiele. Nennen wir Bitcoin. Bitcoin als eigentliche Währung und die Blockchain, die dahinter steht, die ist eigentlich zu träge. Wir kennen ja alle die Geschichten, dass die Bitcoin-Miner, also die Bitcoin geschaffen haben durch Rechenleistungen, versucht haben, so dahin zu gehen mit ihren großen Serverfarmen, wo Strom billig ist und wo es auch die Kühlung der Prozessoren günstig ist, weil die Außentemperatur niedrig ist, weil da habe ich niedrigere Energiekosten. Das wiederum zeigt mir, dass die Blockchain-Technologie, auf der der Bitcoin liegt, eigentlich industriell keine Anwendungsbeispiele in großer, skalierbarer Form mehr hat. Trotzdem ist der Bitcoin die mit Abstand wichtigste und populärste Kryptowährung. Weil der Bitcoin ist für viele Investoren das digitale Gold geworden. Ein Wertspeicher, ein Werterhaltungsspeicher, in den viele Investoren, auch große institutionelle Adressen, ihr Geld tauschen. Weil sie sagen, ich habe einen Wertspeicher, der da heißt Bitcoin, in dem ich mein Geld sicher aufbewahre, das eine Bewertung international erfährt, was tauschbar ist, handelbar ist über die Blockchain, was ich jederzeit von A nach B schicken kann, was werterhaltend ist und inflationsgeschützt, weil es gibt maximal 21 Millionen Bitcoin. Mehr gibt es nicht. Und von daher habe ich auch diesen eingebauten Inflationsschutz. Ich kann es also nicht nach oben inflationieren, indem ich einfach eine höhere Menge schaffe. Ich kann nur die vorhandene Menge immer kleiner teilen. Von daher ist es inzwischen wirklich ein Wertspeicher für viele geworden. Sie sagen, wir glauben an den Bitcoin als Wertspeicher. Für uns ist das digitales Gold. Hier investieren wir. Und wir wissen, dass das viele andere auch so tun. Und deswegen hat er sich etabliert. Der Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Wer da nicht dran glaubt, also es gibt viele, die nicht dran glauben, muss ich dazu sagen. Es gibt aber noch inzwischen viel, viel mehr, die daran glauben, weil sie verstanden haben, dass sich hier einen neuen, das gibt kein Paradigmenwechsel, aber es gibt ein neues Paradigma, was dazukommt, wo wir eine einfach neue digitale Währung in diesem Gesamtfeld an Assetklassen haben, was einen unheimlich hohen Trust-Faktor hat.
Ich glaube, der Trust-Faktor, bin ich voll dabei. Man sieht ja auch schon allein, wo das aufgeführt ist. Ne? Also nochmal Euro, US-Dollar, Wechsel, diese ganzen Dinge. Und dann kommt schon Blockchain, um zu sagen, okay, Bitcoin, du kriegst für Bitcoins, keine Ahnung, 80.000 Dollar oder Euro, spielt gar keine Rolle. Ich glaube, wenn wir nochmal dahin zurückgehen, wo die geistige Idee auch herkommt. Ich glaube, das hatte ja auch seinerzeit was damit zu tun, dass das Vertrauen in die Notenbanken auch abnehmend war, insbesondere in Zeiten der Finanzkrise, wo man gesagt hat, seit Bretton Woods, also sprich seitdem der Goldstandard abgeschafft wurde, hat sich, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, sind in den letzten 3 Jahren mehr US-Dollar gedruckt worden als in seiner Geschichte bis hierher. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, da wird eben gedruckt. Und das hat ja irgendwann auch Auswirkungen auf den Wert. Also das bleibt ja nicht aus. Und ich glaube, aus diesem Misstrauen den traditionellen Währungen und aber auch den Notenbanken gegenüber hat diese Idee ja nochmal Befeuerung erfahren und wurde auch für viele nachvollziehbar. Ey, pass auf, die Jungs da in den USA mit ihrer Notenbank oder auch die Japaner, die haben es ja auch brutal vorgemacht, über Jahrzehnte fast. Den kann man eigentlich nicht so wirklich trauen, weil die haben gleichzeitig auch noch den Finger an der Druckerpresse. Also das ist schwierig. Und ich glaube, das war ja auch noch ein Grund, warum sich das dann auch noch sehr weit verbreitet hat.
Absolut. Das war einer der Gründe, warum es kam. Die Alternative zu den bestehenden Notenbanken, Währungen. Witzigerweise ist das, was du gerade sagst, eine der am meisten zitierten Gründe, weshalb Bitcoin weiter steigen sollte. Der sogenannte Debasement Trade. Also man hat dem Kind, was vor 10 Jahren hieß, oh, wir klauen den klassischen Notenbanken nicht mehr, weil es wird inflationär. Die müssen einfach, die Staatsverschuldung wird so hoch, die drucken einfach neues Geld. Ist jetzt heute, das Kind ist jetzt benannt worden, das heißt Debasement Trade. Debasement Trade ist nichts anderes, als die großen Institutionellen oder die großen Investoren sagen, eigentlich wollen wir raus aus dem Dollar. Eigentlich glauben wir nicht, also wir wollen einfach unser Risiko, unser Dollar-Exposure minimieren. Wir möchten da eigentlich weg. Und wo können wir denn da hin? Und eins ist Gold. Jetzt könnte man sagen, Gold wird wiederum in Dollar bewertet, aber es ist egal, weil Gold eine andere Werthaltigkeit hat. Und ein weiterer Baustein ist Bitcoin. Genau deswegen sagen viele, dieser Debasement Trade, das, was viele Investoren heute suchen, die großen Adressen suchen, um ihre Assets, die sie managen, einfach ein wenig auch gegenüber dem, wie soll man sagen, der Notenbankpolitik auch der USA zu schützen, ist einfach etwas in eine Assetklasse zu investieren, die hoffentlich sich davon loslöst. Und das wäre unter anderem Gold, Bitcoin.
Ist das ein Misstrauen ins Finanzsystem?
Ja.
Und erstaunlicherweise geht es aber dann doch irgendwann wieder zum Finanzsystem zurück, wenn ich meine Allokation bewerten muss.
Ja, weil du kommst nicht aus der klassischen Bewertung raus. Die hast du ja. Du musst dein Gesamtportfolio, da bist du ja deutlich tiefer drin aufgrund deiner Herkunft als ich. Aber du musst dein Gesamtportfolio ja irgendwo gegenüber deinem Investoren oder dem Inhaber des Portfolios ja einen Wert geben. Und du versuchst immer zu bewerten. Du versuchst auch die sehr illiquiden Werte zu bewerten mit Risikoabschlägen und drum und dran. Das wissen wir ja. Aber man kann natürlich schon, wenn man sieht, mein Gesamtportfolio sieht so aus, wir haben inflationäre Tendenzen auf der einen Seite. Wir haben eine Geldentwertung, das wissen wir. Auf der anderen Seite allerdings haben wir stabilisierende Faktoren, die wiederum dann halt in ihrer Bewertung entsprechend steigen. Aber immer in, meistens zumindest, ist ja wurscht, ob ich in Dollar oder Euro rechne, ist egal. Aber bewertet mit der klassischen Währung, indem ich mein Gesamtportfolio am Ende des Tages bewerte. Das macht aber nichts. Ist ja kein Nachteil.
Nee, gut, ich muss es ja irgendwie bewerten. Das ist ja klar. Nur Fakt ist auch, wenn die Bewertungswährung schwächelt, und das ist ja das Base-Szenario im Endeffekt, sonst bräuchte ich ja die Alternativwährung nicht. Also wenn ich glaube, dass die Basiswährung, in der ich im Grunde meinen Wert bestimme, wenn die schwächelt, geht ja automatisch der Wert nach oben. Also, weißt du, das ist ja, gut, das ist ja Spiel, das Geld ist ja nicht weg, es hat nur jemand anderes. Ich meine, das ist ja immer das Gleiche. Aber es ist schon interessant, dass wenn ich diese Alternative, in die ich investiere, und es gibt nachgewiesene Gründe und es gibt auch nachgewiesene Beispiele, dass das gemacht wird, auch schon jetzt gemacht wird, du hast gerade institutionelle Investoren genannt, aber viele andere auch, die eben diese Alternative suchen, sich aber dann trotzdem den Wert ihrer Alternative in der Währung bestimmen lassen, die sie eigentlich verlassen wollen.
Okay, aber ich kann es ja wieder umtauschen. Also das ist das Gleiche wie der Goldtrade, den wir haben. Wie viele Investoren haben sich gegen eine Hyperinflation in Gold positioniert? Und es war ja lange Zeit so, dass immer wenn Gold gestiegen ist, ist im gleichen Moment der Dollar gegenüber einem Korb aus 7 Währungen, Pi mal Daumen, entwertet worden. Aber nicht immer. Und es gab immer wieder eine Neubewertung. Und immer wieder, dann hat diese Korrelation, wie wir sie kennen, auch mal funktioniert, wieder nicht. Aber in der letzten Zeit haben wir ganz klar gesehen, dass das Gold Investment und Chapeau vor allem, die das gnadenlos durchgezogen haben, ich persönlich habe übrigens nicht dran geglaubt, bin ich ganz ehrlich. Weil für mich war Gold immer eine Funktion der US-Zinsen, was es nicht mehr ist oder nicht mehr so stark. Und der Goldpreis hat sich so stark nach oben entwickelt und im gleichen Moment hat der Dollar zwar abgewertet, aber in einem ganz anderen Verhältnis. Und schon habe ich mir den Inflationsschutz, habe ich mir den Währungsschutz eingebaut, weil jetzt nehme ich mein Gold und tausche es in Euro um.
Ich verstehe.
Und dann könnte ich rein theoretisch, ne? Und schon habe ich mehr oder weniger in meiner, vielleicht jetzt in diesem Fall, klar, ein großes Portfolio besteht aus vielen Einzelwährungen, aber auch das Portfolio eines Privatinvestors ist so viel anders nicht. Und deswegen sagen ja auch viele, im Privatportfolio oder sind ins Portfolio eines Privatinvestors gehören je nach natürlich Ausrichtung, je nach Alter und so weiter und so fort, gehört aber so und so viel Prozent Aktien, so und so viel Prozent Renten. Dann hat man ganz lange gesagt, so und so viel Prozent Gold. Und heute sagt man, plus so und so viel Prozent Kryptos. Und das hören wir auch von ganz vielen Vermögensverwaltern. Ich war letztes Jahr auf vielen Konferenzen. Ich bin ja auch relativ neu letztes Jahr in diesen Markt mit eingestiegen. Komme ja aus der Derivatewelt und habe noch nie zuvor so oft gehört von Asset-Managern, Vermögensverwaltern, von Privatinvestoren. Ja, ich will Krypto in mein Gesamtportfolio mit einbeziehen. Ich stelle mir die Frage, 1%, 3%, 5% und welche Währungen? Nehme ich nur Bitcoin, was ich nicht tun würde nebenbei, sondern ich würde ein bisschen mehr streuen. Aber diese Fragen werden sich heute gestellt, so wie man sich vor 15 Jahren die Frage mit Gold gestellt hat. Nichts anderes.
Ist auch meine Beobachtung in der Tat. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie kann ich denn tatsächlich investieren? Also welches Vehikel nutze ich denn? Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Da wollen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast vorhin über Miner gesprochen, also über diejenigen, die im Grunde die Bitcoins sozusagen geschürft haben.
Richtig.
Und dann fällt auch immer wieder der Begriff der Digger. Das ist dasselbe oder ist das was anderes? Oder also man spricht ja von Diggern und von Minern bei dieser, wenn man über Kryptos spricht. Gibt es da wirklich einen Unterschied oder was ist die Funktionsweise oder ist es im Grunde gar kein Begriff, den man sich irgendwie aneignen sollte, weil es gar nicht wichtig ist?
Ich finde, man soll es mal gehört haben, was ein Miner ist, aber es spielt eigentlich keine Rolle am Ende des Tages, weil das ja nur diejenigen sind, die die Rechnerleistung zur Verfügung stellen. In großen Rosen-Rechner-Serverparks diese laufen lassen, die dafür bezahlt werden, dafür, dass sie Bitcoin die Rechnerleistung zur Verfügung stellen, die dafür bezahlt werden, dass man die Blockchain betreibt. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, wenn wir nochmal dieses Thema aufgreifen, wir müssen wirklich unterscheiden Technologie und Coin. Und vielleicht kurz zur Technologie. Wir haben verschiedenste Technologieplattformen. Und über diese werden diese Blockchain-Transaktionen abgewickelt. Und einige von denen haben sich spezialisiert. Wie gesagt, wir haben die Bitcoin-Blockchain, ne? Bisschen langsamer, bisschen träger, sehr energieintensiv, für eine hohe und schnelle Art von Transaktionen nicht mehr geeignet. Dafür gibt es bessere. Dafür gibt es unter anderem Ethereum. Dafür gibt es Ripple beispielsweise, es gibt ein paar andere. Ne? Und die haben sich auch wiederum spezialisiert. Beispielsweise Ethereum ist eine Technologieplattform, über die unter anderem Smart Contracts laufen. Also wir kommen jetzt immer tiefer rein. Ne? Wir probieren ein bisschen an der Oberfläche zu bleiben. Aber das, glaube ich, ist wichtig zu wissen. Was sind Smart Contracts? Das sind Verträge, so If-Then-Verknüpfung, wenn das passiert, dann macht das. Wenn das eintritt, macht das. Diese Smart Contracts werden einen unheimlich hohen Automatisierungsgrad erzeugen bei den Anwendern. Beispielsweise, es wird gerne genannt, bei der Verarbeitung von Beschwerden bei Airlines, bei Fluglinien. Wenn es heißt, hier Beschwerde, mein Flug war nicht pünktlich, ich habe Fluggastrechte und das und das und das. Und da wird es beispielsweise im Hintergrund von irgendwelchen Portalen laufen. Dann gehen die Leute hin, geben die Portale ein, hier, der Flug verspätet und überhaupt alles schlecht und ich möchte meine Fluggastrechte und ich möchte mein Geld. Und dann kommt es irgendwo in so eine Blockchain rein, geht's, aha, das ist passiert und das machst du draus. Smart Connect, ding, ding. Und dann wird es automatisiert abgewickelt. Ich brauche niemanden mehr, der mir das macht. Und solche Technologien laufen unter anderem auf Ethereum. Da laufen noch viel mehr andere Sachen, ne? Aber so solche logischen Verknüpfungen, das war jetzt ein sehr einfacher Anwendungsbeispiel, gibt viel komplexere Sachen. Und dann haben wir einen, ich sag mal jetzt, neuen Stern am Himmel, das ist Ripple. Die etablieren sich beispielsweise im Zahlungs- und Finanzsystem momentan. Deren Ansatz ist es, ganz, ganz viele Banken als Kunden zu haben, wo Banken weltweit Transaktionen ausführen können, von A nach B. Und jetzt kommt es innerhalb von 5 Sekunden, 3 bis 5 Sekunden, kann eine Transaktion, eine Geldtransaktion von beispielsweise Frankfurt nach Singapur oder irgendwo nach Südafrika laufen. Disruptiv, weil bisher nutzt man das SWIFT-System. Und das dauert nicht Sekunden. Das dauert auch nicht Minuten. Das dauert deutlich länger. Das heißt, die Transaktion ist innerhalb von wenigen Sekunden. Die Transaktion ist super sicher. Und jetzt kommt es, eine Transaktion ist mega günstig. Also so eine Transaktion kostet, oh, jetzt nagel ich mich hier drauf fest, 0,00005 Cent. Nicht nachzählen, wie viele Nullen das waren. Ich muss auch immer wieder zählen. Also die kostet nichts oder kostet fast gar nichts, wie so schön heißt. Also, und das ist disruptiv. Das ist ja die Frage, für was ist das Ganze überhaupt entstanden? Bitcoin, Blockchain, damit beginnt's. Und heute ist es so, dass Blockchain komplett diese Technologie wird uns vieles erleichtern, schneller, günstiger, effektiver machen. Und wir stehen am Anfang von dem Ganzen. Und vielleicht, weil ich so ein Ripple-Fan bin.
Aber das ist schwierig. Lass mich durchfragen. Wo steht Ripple da eine Rolle? Also, wenn
ja, jetzt kommt's. Stopp. Ja, genau. Das ist die Frage. Also, einmal heißt die Plattform ist Ripple. Aber da können auch andere Token drüber, also andere Währungen drüber laufen. Aber aktuell ist es auch so, dass beispielsweise ich hier mein Konto habe in Euro und ich will dem Empfänger in Sing-Dollar auszahlen. Dann nehme ich hier meine Euros, tausche die in Ripple, schicke die Ripple rüber und tausche drüben in Sing-Dollar um. Also praktisch mein Transportvehikel ist dann Ripple. Ich kann es einfach umtauschen jederzeit. Und ich habe lange nicht diese Umtauschgebühren, wie ich sie beispielsweise habe, wenn ich zwischen den Währungen nochmal einen Dollar oder sonst irgendwas zwischendrin gehe. Ich brauche beispielsweise auch, es gibt ja große Banken, die führen ja, oder viele Marktteilnehmer, die haben ja viele verschiedene Währungskonten, die brauchen sie gar nicht mehr. Also es ist die Schnelligkeit, die Einfachheit, die Gebührenstruktur, das Vehikel, wie ich es nutze.
Gut, es gibt ja auch schon reichlich viele Anbieter, mir fällt da sofort PayPal, Revolut, Wise und andere, die das wahrscheinlich dann im Hintergrund auch schon in irgendeiner Form nutzen. Weil mir als Anwender schon auch die Möglichkeit gegeben wird, zum Tageskurs tatsächlich umzurechnen und dann sozusagen virtuelles Fremdwährungskonto zu führen. Das hat wahrscheinlich damit auch...
Welche Technologien die im Hintergrund nutzen, weiß ich nicht, bin ich ehrlich. Aber auch viele von denen, ach, jetzt haben wir nochmal einen raus, werden wahrscheinlich auch eher in Richtung Stablecoins arbeiten. Stablecoins ist auch eine Kryptowährung, aber Vorsicht, das ist was ganz anderes. Stablecoins ist auch nur ein, wie soll man sagen, also öffne mal das Fach Stablecoin ganz kurz.
Boah, vielleicht heben wir uns das fürs nächste Mal auf und machen ein bisschen neugierig, dass es neben Bitcoins auch noch Stablecoins und Memecoins und andere gibt. Vielleicht gehen wir dann noch mal ein bisschen tiefer. Heute war der Hauptzweck eigentlich tatsächlich den Menschen draußen mal zu erklären, warum es das eigentlich gibt, was die Funktionsweise ist, warum es, du hast gesagt, gekommen ist, um zu bleiben, wo die Anwendung tatsächlich ist, weil die Skalierbarkeit ist natürlich bei jeder Sache total wichtig. Das heißt, du kannst die tollste Idee haben, wenn sie keiner nutzt, hast du im Grunde gar keine Idee gehabt. Und ich glaube, das haben wir wirklich gut rausarbeiten können. Wir haben mal verständlich gemacht, dass es streng genommen eine zusätzliche Währung ist, die eingereiht werden könnte in die Währung, die wir kennen. Du hast relativ häufig den Vergleich zu dem Gold-Thema herangezogen.
Beim Bitcoin überlegst
du. Beim Bitcoin.
Ja.
Ganz wichtig, bei Bitcoin den Gold-Vergleich. Wir haben jetzt kurz über Ripple gesprochen. Wir haben rausgehört, dass du Ripple super findest. Ich glaube, das nehmen wir dann tatsächlich so in 2-3 Monaten nochmal zum Anlass, über die Thematik noch etwas tiefer zu sprechen. Über 30 Minuten. Lass mich noch eine ganz wichtige Frage stellen, die ich tatsächlich fast jedem meiner Gäste stelle. Wie legt Dirk Hess sein Geld, sein eigenes Geld an? Mhm. Spielen da auch Kryptowährungen eine Rolle? Ich glaube schon. Ich meine, es auch rausgehört zu haben. Und das war ja noch nicht immer so. Sondern das ist jetzt tatsächlich auch in deiner persönlichen Allokation angekommen, richtig?
Total vor. Also ich habe mich mit Kryptos schon vor ein paar Jahren beschäftigt und ich bin jetzt ganz ehrlich, ich stand an dem Punkt zu sagen, verstehe ich das? Und ich musste mich reinarbeiten. Ich finde auch, dass es heute einfacher ist, sich reinzuarbeiten, als zum Beispiel vor 8-9 Jahren. Ich habe allokiert. Ich habe Kleinigkeiten meines Portfolios in Kryptos allokiert. Ich habe, und da bin ich jetzt ehrlich, in den Portfolios meiner Kinder eine höhere Gewichtung. Weil ich einfach, weil meine Kinder sind noch jung, die sind noch nicht volljährig, da denke ich mal, dass man braucht einen langen Atem, man muss die Volatilität aushalten können, die Schwankungsbreite, die Kryptos haben. Wenn da mal ein Krypto jetzt auch wieder, wir sind ja über 30% vom Hoch runter, das muss atmen können und dann will ich weiter atmen. Ich will nicht, dass mir die Luft abschnürt in meinem eigenen Portfolio. Deswegen Positionsgrößen ist immer bei jedem Investment das A und O. Und bei jemandem, der einfach nicht 15 oder 20, sondern eher 30, 40 Investmentjahre vor sich hat, glaube ich, ist die Allokation von den richtigen Kryptowährungen sehr positiv über die lange Zeit. Es werden vielleicht nicht alle Kryptowährungen den tollen Weg gehen. Man darf auch nicht glauben, dass den Weg, den wir gesehen haben, gerade von Bitcoin, ne, diese Wertsteigerung, da darf man nicht mehr dran glauben. Also diese Greed-Gier wäre das Schlechteste, wenn man über ein Krypto-Investment nachdenkt. Da muss man in Meme-Coins gehen. Da nimmt man Spielgeld, geht in Meme-Coins, das man einen schnellen Verzehnfacher oder mal schön 100% Verlust. Ist das total schnell möglich, aber das hat nichts mit Investment zu tun. Wie gesagt, bei Investment muss ich wissen, die Zeiten der Verhundertfacher ist wahrscheinlich vorbei. Trotzdem tolle Investments, tolle Allokation, tolle Technologie und ich setze einfach auf die Zukunft. Wie investiere ich?
Das wäre jetzt die Frage gewesen, weil das natürlich, wir haben vorhin gesagt, wir kündigen doch mal an, welches Vehikel kann ich tatsächlich nutzen? Weil ich, wenn nicht zur Bank gehen können, sagen, jetzt haben wir mal schnell 3 Bitcoins aus. Die nehme ich jetzt mit. Ja, also das ist, es gibt Vehikel und es gibt wahrscheinlich auch Produkte, über die man sehr, sehr gut investieren kann. Vielleicht kannst du 2-3 nennen. Jetzt nicht Produktnamen, sondern einfach nur Arten, wie man das tun kann.
Also darf ich keine Eigenwerbung machen in dem Fall?
Nein, du hast ja schon Eigenwerbung damit gemacht, dass ich dich eingeladen habe, mein Boinkast.
Du bist ja auch ein harter. Also sag mal so, es gibt wie so oft. Wenn ich mich entschieden habe zu investieren, habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann ein Konto beispielsweise bei einer Kryptobörse aufmachen, wo ich dann die Kryptos direkt da handle. Da muss ich halt entsprechend die Gelder hin investieren, habe da einen Account, kann da meine Kryptos handeln und auch verwahren lassen. Ist für viele im ersten Moment wahrscheinlich der komplizierteste Weg, weil man muss einfach zu einer Kryptobörse gehen, die ich an sich so nicht kenne. muss neue Accounts aufmachen, muss da meine Krypto und sowas hinterlegen. Ich kann aber auch gleichzeitig die Kryptostadt kaufen und kann sie mir auf meinen Ledger ziehen. Also so wie meinen kleinen, ja, wie so einen kleinen USB-Stick, mein kleinen Depot, mein kleines Wertspeicherlein, was ich dann in meiner Hosentasche mit mir rumtrage. Viele sagen, dass das der einzige, die Krypto-Jünger, die sagen, das ist der einzige Weg, um in Krypto zu investieren.
Ist es tatsächlich so, dass ich dann so eine Art USB-Stick habe, die kann ich in mein Portemonnaie legen und da sind meine Kryptos drauf?
Richtig.
Okay, das heißt, ich kann dann jeden PC gehen und den, wenn der einen USB-Port hat, hat ja auch nicht mehr jeder PC übrigens, und dann stecke ich das rein und dann sehe ich, okay, das sind meine
Hinweise. Da kann ich damit Transaktionen vollziehen, ja. Problem, bitte nicht das Passwort verlieren und bitte nicht den, auch ich sage jetzt mal USB-Stick, ne? Ledger heißt da nicht. Oder Cold Wallet. Darf ich dann auch nicht mein Cold Wallet verlieren? Wenn ich das verliere, ist Pech. Man gibt ja denjenigen, der da irgendwo
eine Festplatte dort tut.
Eine Festplatte irgendwo auf dem Schrottplatz suchen. Der Schrottplatz wird ihm nicht verkauft. Ist denkbar für mich eine, ist was für die Crypto-Natives, für die Jungen. Also für jetzt das Semester wie wir, gibt es einfachere Möglichkeiten, deutlich einfachere Möglichkeiten. Und zwar über die sogenannten Exchange-Traded Products. Die haben wir, die sind etabliert, die gibt es in Deutschland, gibt ganz, ganz viele Anbieter. Gibt ein paar Anbieter, die sind 7 Jahre im Markt, Anbieter wie uns sind 1 Jahr im Markt. Du kaufst ein Exchange-Traded Product, ein ETP, der bildet die Wertentwicklung der jeweiligen Kryptowährung ab. Das heißt, ich kaufe dieses Produkt über die Börse, es ist in meinem Wertpapierportfolio, daraus kann ich es jeden Tag handeln, kaufen, verkaufen, es wird immer konstant bewertet. Die Transaktionskosten nebenbei sind auch sehr, sehr niedrig, das darf man nicht vergessen. Also bei vielen ist so der Spread, also Unterschied zwischen einem Verkaufskurs zwischen einem Viertel und einem halben Prozent. Das ist relativ niedrig. Das ist bei Kryptobörsen meistens größer. Das wird sehr, sehr gerne übersehen. Und es gibt auch viele Neo-Broker, die das anbieten. Auch da muss man genau mal hinschauen, wie denn der Unterschied zwischen Kauf und Verkauf ist. Also das kann ich da auch machen. Also die ETPs halte ich für, nicht nur, weil ich ein ETP-Anbieter bin, ne? Sondern ich halte es einfach für den gangbaren Weg für jeden normalen Investor, auch für Vermögensverwalter, die beispielsweise die Portfolios ihrer Kunden steuern, uns da reinstreuen. Die können ja nicht für jeden Kunden ihren One Wallet aufmachen, ne, bei einer Kryptobörse, sondern die können dieses als normales Wertpapier in die Portfolios kaufen. Wie gesagt, ist bewertet, ist handelbar. Und der Vorteil von den meisten ETPs ist folgender. Zum einen ist meistens das, was ich über den ETP abbilde, auch zu 100% hinterlegt. Beispiel, wenn jetzt jemand bei mir ETPs im Gegenwert von einem Bitcoin kaufen würde, kaufe ich auch den Bitcoin und hinterlege den bei unserem Verwahrer. In dem Fall die deutsche Börse Crypto Finance, das sind die einzigen, die in Deutschland hinterlegen. Das heißt, andere hinterlegen halt bei ihrem Verwahrer. Jeder hat einen anderen oder verschiedene. Also ich nehme praktisch, jemand kauft bei mir einen Gegenwert von einem Bitcoin, die ETPs, die bilden also den Wertentwicklung von einem Bitcoin ab. Ich kaufe den Bitcoin und hinterlege den. Damit habe ich das Emittentenrisiko, weil ETP ist eine Schuldverschreibung, damit habe ich aber das Emittentenrisiko eliminiert. Weil nämlich der Inhaber des ETPs Anspruch hat auf der Herausgabe von diesem Bitcoin, der dahinter liegt ist.
Und die Hinterlegungsquote ist 100%?
Da kann ich jetzt nur für uns sprechen. Das ist, glaube ich, da muss man bei jedem selbst nachgucken. Bei uns ist es 100%. Wir haben sogar ein unabhängiges Testat oder Chainlink. Die schauen bei uns ins Wallet, also in die Brieftasche, sage ich jetzt mal rein, und gucken, was haben die denn hinterlegt und was haben die denn eigentlich verkauft. Dadurch kann man es verifizieren. Und dieses Chainlink Proof of Reserves, wie es so schön heißt, da sind wir auch nicht der einzige Anbieter. Wir waren der Erste, was andere machen das auch. Das heißt, ich habe die Möglichkeit reinzugucken, wie viele Coins haben die ausstehen, wie viele Coins haben sie auch hinterlegt. Und jetzt wird es nochmal interessanter. Viele Anbieter bieten auch an, dass man diesen Coin ausliefern lassen kann. Auf sein Hot Wallet, sprich auf sein Kryptodepot bei einer Währungsbörse, also bei einer Kryptobörse beispielsweise. Das heißt, das sagt, ich habe die ETPs hier, die möchte ich eigentlich nicht mehr, ich möchte jetzt mein Coin haben. Dann geht er, macht eine Ausübungserklärung, dann, das ist ein bisschen ein Prozess, ne, mit KYC, Know Your Client und so weiter. Und dann wird es entsprechend der Coin, wenn alles abgeschlossen ist, auf seine Hot Wallet geliefert und damit kann er dann wieder machen, was er will.
Kennen wir alte Fossile natürlich noch von effektiven Stücken, die man sich ausliefern lassen konnte.
Aber es gibt einen schöneren Vergleich. Xetra Gold. Das ist vom Prinzip her der gleiche Setup wie Xetra Gold. Der wird gerne hier herangezogen. Ist ja genau das Gleiche. Ich kaufe Xetra Gold, das Zertifikat, partizipiere 1:1 am Kursverlauf von Gold, habe das hinterlegt, das heißt, und ich kann mir das Gold liefern lassen. Bei uns ist es so, ich kaufe ein ETP auf Bitcoin, Ether oder was auch immer, oder Ripple, partizipiere 1:1 am Kursverlauf, habe es hinterlegt, die Coins sind hinterlegt und wenn ich die haben will, kriege ich die ausgeliefert. Jetzt könnte ich ja noch sagen, momentan hat das Ganze steuerlich natürlich noch eine gewisse Attraktivität für Privatanleger. Deutsche Privatanleger. Hat es noch eine gewisse Attraktivität? Stand heute. Das heißt, nach einem Jahr, weil es wie ein Rohstoff behandelt wird, es wäre nach Ablauf von einem Jahr aktuell als steuerfrei angesehen.
Also die Kursgewinne.
Die Kursgewinne, natürlich, ja.
Okay, dann hast du uns zum Ende unseres Gesprächs auch noch gesagt, wie man auf eine smarte Art und Weise in Kryptowährungen investieren kann. Ich glaube, wir haben rausgearbeitet, was der Sinn ist, wo sie herkommen, warum es durchaus sinnvoll sein könnte, auch so einen Teil seines Vermögens in diese Kryptowährungen zu investieren. Ich glaube, es ist eine komplizierte Sache, noch eine komplizierte Sache für viele. Ich bin ähnlich wie du der Meinung, dass ich das im Laufe der nächsten Jahre auch von der Komplexität her auflösen wird, genau wie das bei vielen anderen Anlageklassen ebenfalls passiert ist. Da brauchen wir nur in die Vergangenheit zu schauen.
Ja.
Deswegen schaut euch die Sachen genau an, schaut auf Seriosität. So ein ETP hat wahrscheinlich eine Wertpapierkennung oder einen ISIN-Code.
Genau.
Ist auslieferbar, ist auch eine spannende und interessante Geschichte. Schaut euch die Sachen genau an, wenn ihr euch in Kryptos engagieren wollt. Das ist eine schöne Möglichkeit, das zu tun. Lieber Dirk, vielen Dank für deine Zeit und für den Einstieg in dieses komplexe Thema. Ich habe viel gelernt, weiß jetzt deutlich mehr als vorher. Das wird unseren Hörern ganz genauso gehen. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Ich danke für die Einladung. Jederzeit gerne wieder.
Dankeschön.
Eine Produktion von Vorprofessionell.